Ja, es geht heute eigentlich um die Frage, gibt es ein Ereignis, das uns hoffen lässt oder auch vielleicht in Angst versetzt? Und der Bruder Hampinke hat sich auf dieses Thema vorbereitet, der Gerichtstag, ein Anlass zu Furcht oder Hoffnung.
Ja, woran denkst du, wenn vom jüngsten Gericht die Rede ist? Denn in Bezug auf den Gerichtstag gibt es viele falsche Vorstellungen. Manche stellen sich einen Thron vor, vor dem eine lange Reihe von Menschen stehen, die von den Toten auferstanden sind. Und während sie an den Thron vorübergehen, werden sie gerichtet nach einem Buch, was der Richter in den Händen hält. Und dementsprechend werden sie gerichtet. Entweder sie haben Gutes getan, dann kommen sie in den Himmel. Oder sie haben Böses getan und kommen in eine Feuerhölle. Diese weit verbreitete falsche Ansicht über den Gerichtstag zeichnet ein wenig einladendes Bild von Gott, der Liebe ist. Denn Liebe vergibt immer, wenn echte Reue vorhanden ist. Und der Glaube, Gott werde unsere Sünden nie vergessen, bewirkt auch nicht, dass man sich zu ihm hingezogen fühlt. Die Bibel zeigt jedoch, dass Jehova Gott bereit ist, zu vergeben. Denn er ließ uns durch Jeremia Kapitel 31, Vers 34 sagen, ich werde ihre Vergehungen vergeben und ihrer Sünde werde ich nicht mehr gedenken. Ja, wenn Jehova dagegen sagt, ihrer Sünde werde ich nicht mehr gedenken, dann sichert er uns damit zu, dass er gegen einen reumütigen Sünder nicht doch irgendeinmal nochmal gegen die Sünde vorgehen wird. Und hierzu lasst uns bitte mal die erste Bibelstelle für heute lesen, die finden wir in Hesekiel. Kapitel 18. Hesekiel Kapitel 18, die Verse 21 und 22. Was nun einen Bösen betrifft, falls er sich von all seinen Sünden abwenden sollte, die er begangen hat, und ja tatsächlich alle meine Satzungen halten und Recht und Gerechtigkeit üben sollte, so wird er ganz bestimmt am Leben bleiben. Er wird nicht sterben. Alle seine Übertretungen, die er begangen hat, es wird ihrer nicht gegen ihn gedacht werden. Wegen seiner Gerechtigkeit, die er geübt hat, wird er am Leben bleiben. Andere nun wieder meinen, Gott werde niemanden verurteilen. Die Bibel lehrt jedoch keine Allversöhnung, zu der Auffassung einige gewisse Leute gekommen sind. Ja, warum? Nun, ihr Mitgefühl und ihr Sinn für Recht und Gerechtigkeit, sowie ihre Überzeugung, Gott muss bestimmt so denken, wie sie denken, hat sie dazu veranlasst, für die Lehre der Allversöhnung einzutreten. Ja, und sie folgern, Gott wäre ungerecht, wenn er unvollkommene Menschen für immer zugrunde gehen ließe. Und sie sind daher zu dem Schluss gekommen, dass auf der Grundlage das Opfer Christi allen Menschen, die bisher gelebt haben, vergeben werde, ja sogar Satan, den Teufel. Aus Psalm 7, Vers 8 bis 11 geht hervor, dass Jehova ein gerechter Richter ist und er die Bösen verurteilt. Ja, die Bibel ermöglicht es uns hier wirklich, seinen Standpunkt zu betrachten und zu sehen, der nicht durch menschliche Unvollkommenheit verzerrt ist. Der Apostel Paulus schrieb einmal an Hebräer-Christen, und zwar in Hebräer Kapitel 10, Vers 26 und 27, wenn wir willentlich Sünde verüben, nachdem wir die genaue Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, wohl aber ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts. Ja, und aus 2. Mose Kapitel 34, Vers 7 geht auch hervor, dass Jehova Gott dem Bösen keine Straffreiheit gewährt. Die Bibel zeigt also ganz deutlich, dass gewisse Menschen eine ewige Rettung nicht erlangen werden. Und Jesus drückte es in Johannes Kapitel 3, Vers 36 so aus, denn er sagte, wer Glauben an den Sohn ausübt, hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Um nun hier eine ausgeglichene Ansicht zu erlangen, möchten wir jetzt in diesem Vortrag drei Themen betrachten. Zunächst einmal frühere Strafgerichte Jehovas, dann den kommenden Tag des Gerichts und den Gerichtstag. Und wir werden hier feststellen, dass zwischen den beiden letzten ein Unterschied besteht. Ja, Tage des Gerichts in der Vergangenheit, was können wir nun daraus lernen? Um hier zu verstehen, warum Jehova Gott Strafgerichte herbeiführen muss, wollen wir jetzt betrachten, was zur Zeit Lots geschah. Denn das göttliche Strafgericht an die Städte Sodom und Gomorra ist hier ein klassisches Beispiel, das gleich mehrere Aspekte der Gerechtigkeit Jehovas aufzeigt. Jehova vollstreckte hier zwar die unumgängliche Strafe, aber ihr sorgte auch für das Entrinnen der Menschen, die es verdienten. War nun die Vernichtung dieser Städte wirklich gerechtfertigt? Abraham, der offenbar nur ein begrenztes Wissen über den Umfang der Bosheit Sodoms hatte, dachte zuerst nicht so. Denn er äußerte sich besorgt über die drohende Vernichtung von Sodom und Gomorra und sprach zu Jehova folgende Worte, die wir in 1. Mose Kapitel 18, Vers 23 nachlesen möchten. 1. Mose Kapitel 18, den Vers 23. Da trat Abraham näher und begann zu sagen, wirst du wirklich die Gerechten mit den Bösen wegraffen? Jehova Gott versicherte den Abraham, dass er die Stadt verschonen würde, wenn auch nur 10 Gerechte darin zu finden wären. Ja, Jehovas Gerechtigkeit ist eindeutig niemals voreilig oder unbarmherzig. Aber Jehovas Antwort zeigt uns auch, dass er das Herz jener Menschen genau erforscht hatte. Und die Überprüfung nun durch 2 Engel erbrachte hier einen anschaulichen Beweis dafür, für die sittliche Entartung Sodoms. Denn als die Männer von Knaben bis zum alten Mann erfuhren, dass sich 2 Männer bei Lot aufhielten, ja, da versuchten sie selbst unter größter Gewalteinwirkung in sein Haus einzudringen, um diese beiden zu gemeinschaftlichen homosexuellen Handlungen zu zwingen. Die Sittenlosigkeit hat ja wirklich einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Und ohne jeden Zweifel war Jehovas Strafgericht gegen dieser Stadt gerechtfertigt. Der Apostel Petrus schrieb aber, nachdem er die Vernichtung Sodoms und Gomorras als warnendes Beispiel angegeben hatte, Jehova weiß Menschen von Gottergebenheit aus der Prüfung zu befreien. Ja, es wäre keine wahre Gerechtigkeit geübt worden, wenn der gerechte Lot und seine Angehörigen zusammen mit den gottlosen Bewohnern umgekommen wären. Und deshalb warten Jehovas Engel den Lot. Nun, Lot zögerte zwar, aber weil Jehova Gott hier Mitleid mit ihm hatte, nahmen die Engel ihn, seine Frau und seine Töchter bei der Hand und führten sie aus der Stadt hinaus. Und auch wir können uns sicher sein, dass sich Jehova bei der bevorstehenden Vernichtung dieses gegenwärtigen bösen Systems, dieser bösen Welt, ja mit ähnlicher Sorge der Gerechten annehmen wird. Aber Jehova räumt den Bösen auch auf liebevolle Weise die Möglichkeit zur Reue ein. Und das können wir am Beispiel Ninives sehen. Jehova ließ den Propheten Jona verkündigen, dass Ninive in nur noch 40 Tagen wegen seiner Bosheit zerstört werden würde. Was taten die Niniviten? Ja, sie bereuten. Und Jehova Gott verschonte die Stadt. Das kann man Jona Kapitel 4, Vers 11 entnehmen. Jehova Gott möchte also wirklich, dass die Bösen sich ändern, dass sie bereuen. Und diese von Herzen kommenden Worte Jehovas lasst uns bitte nachlesen in Hesekiel Kapitel 33, Vers 11. Hesekiel Kapitel 33, Vers 11. Hesekiel Kapitel 33, Vers 11. Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, ist der Ausspruch des souveränen Herrn Jehova. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Bösen, sondern daran, dass ein Böser von seinem Weg umkehrt und tatsächlich am Leben bleibt. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum solltet ihr sterben? Jehovas frühere Strafgerichte lehren uns, dass Barmherzigkeit ein fester Bestandteil der göttlichen Gerechtigkeit ist. Beim Erweisen von Barmherzigkeit lässt Gott natürlich niemals seine vollkommenen Maßstäbe der Gerechtigkeit außer Acht. Und deshalb hat er auch das Loskostopfer, der durch seinen Sohn Jesus Christus beschafft und so die Sündvergebung möglich gemacht, ohne die Maßstäbe der Gerechtigkeit zu verletzen. Barmherzigkeit bezieht sich also in den meisten Fällen nicht auf eine negative Handlung, ein Zurückhalten von Strafe, sondern auf eine positive Handlung, auf einen Ausdruck freundlicher Rücksichtnahme oder Mitleid, ja, was den Benachteiligten, ja denen, die der Barmherzigkeit bedürfen, Erleichterung verschafft. Und hier haben wir ja ein gutes Beispiel in dem Gleichnis vom Samariter, der einen Reisenden an der Straßenseitenliege sah, ausgeraubt und halb totgeschlagen. Können wir aus Lukas Kapitel 10, Vers 29 bis 37 entnehmen. Er erwies sich dem Mann als Nächster, ja, weil er vom Mitleid bewegt, ihm gegenüber barmherzig handelte, indem er seine Wunden versorgte und sich seiner annahm. Und hierbei ging es nicht um Vergebung von irgendwelchen Verfehlungen oder um irgendwelche rechtlichen Schritte. Folglich zeigt die Bibel, dass das Erbarmen Jehova Gottes nicht eine Eigenschaft ist, die nur zum Tragen kommt, wenn sich jemand ja, wegen einer Verfehlung vor Gott verantworten muss. Nein, sie ist vielmehr eine charakteristische Eigenschaft der Persönlichkeit Gottes. Sie ist bezeichnend für seine Handlungsweise Bedürftigen gegenüber, ein Aspekt seiner Liebe. Und das deutlichste Beispiel ist ja, dass er zur Rettung der Menschheit ein Lösegeld bereitgestellt hat. Der endgültige Tag des Gerichts für dieses gegenwärtige System rückt immer, immer näher. Und frühere Tage dienten uns dazu, ja, als Beispiel, wie das Gericht am gegenwärtigen System stattfinden wird. Der endgültige Tag des Gerichts wird als der große Tag Jehovas bezeichnet in Zephania. In Offenbarung spricht von Hamagedon. Und da die Nationen die Souveränität Jehovas, also das Recht Jehovas zu herrschen, nicht anerkennen werden, ist ihre Vernichtung unvermeidbar. Aus Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 bis 15 geht auch hervor, dass Jehova Gott Jesus Christus eingesetzt hat, um den Angriff der Engel gegen die Nationen anzuführen. Müssen wir nun diesen furchteinflößenden Tag des Gerichts mit Schrecken erwarten? Das liegt bei uns selbst. Lasst uns bitte hier zu Zephania aufschlagen. Zephania Kapitel 2. Zephania Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Zephania Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Und hier heißt es, ehe die Satzung irgendetwas gebiert, ehe der Tag wie Spreu vorübergegangen ist, ehe die Zorngut Jehovas über euch kommt, ehe der Tag des Zornes Jehovas über euch kommt, sucht Jehova all ihr Sanftmütigen der Erde, die ihr seine eigene richterliche Entscheidung ausgeführt habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Sanftmut. Wahrscheinlich könnt ihr am Tag des Zorns Jehovas geborgen werden. Ja, einigen erschreckt vielleicht das Wort wahrscheinlich. Aber wie wir sehen, der Spruch einmal gerettet, für immer gerettet gilt nicht. Um an diesem Tag geborgen zu werden, müssen wir fortgesetzt drei Dinge tun. Wir müssen Jehova suchen, wir müssen Gerechtigkeit suchen und wir müssen Sanftmut suchen. Die Unsicherheit hierbei liegt bei uns Menschen. Denn Jehova Gott ändert sich nie. Er hält sich stets an seine Versprechen. Aber wie wir aus Beispielen früherer Tage des Gerichts ja lernen können, können wir also von dem Schutz Jehovas fest überzeugt sein. Jesus erklärte mal seinen Nachfolgern, wie sie in den Tagen vor der Vernichtung des jüdischen Systems sich handeln sollten. Nun, sie sollten wachsam sein und eifrig predigen, wie aus Markus Kapitel 13, Vers 37, Vers 10 hier vorgeht. Und sie mussten Jesu Anweisung genau befolgen, um zu überleben. Welche Anweisung gab er ihnen? Wir wissen es, lasst uns Lukas aufschlagen, Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21, die Verse 20 bis 22. Wenn ihr ferner die Stadt Jerusalem von Heeren umlagert seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge zu fliehen beginnen. Und die in ihrer Mitte sind, sollen hinausgehen. Und die, die sich an Orten auf dem Land befinden, sollen nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage, in denen nach dem Recht verfahren wird, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Ja, wenn wir dieselben Grundsätze beachten, dann werden wir den Gerichtstag erleben, der dem Tag Jehovas folgt. Ja, was ist der Gerichtstag? der Apostel Paulus informierte die Athener über diesen Tag. Und das können wir in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 31 nachlesen. Apostelgeschichte Kapitel 17, den Vers 31. Denn hier heißt es, denn er, also Gott, hat einen Tag festgesetzt, an dem er die bewohnte Erde in Gerechtigkeit richten will, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen Menschen eine Gewähr dafür gegeben, indem er ihn von den Toten zur Auferstehung gebracht hat. Ja, und wir wissen, von den Toten zur Auferstehung gebracht wurde Jesus Christus. Und Jesus ist ein wirklich mitfühlender und unparteiischer und demütiger Richter. Er verlässt sich beim Richten stets auf Jehovas Anleitung. Jesus' Äußerungen erklären uns auch, wann der Gerichtstag beginnt. Als Jesus nämlich von Gerichtstag sprach, meinte er damit nicht die Vernichtung des gegenwärtigen bösen Systems, was ja am großen Tag Jehovas, ja am Tag des Gerichts geschieht. Er verband den Gerichtstag mit was anderem. Und dazu lasst uns zu Matthäus Kapitel 12 schlagen. Matthäus Kapitel 12, die Verse 41 und 42 möchten wir lesen. Hier heißt es, Männer von Ninive werden im Gericht mit dieser Generation aufstehen und werden sie verurteilen, denn sie bereuten auf das hin, was Jona predigte, doch sie, hier ist mehr als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht mit dieser Generation zum Aufstehen veranlasst werden und wird sie verurteilen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, doch siehe, mehr als Salomo ist hier. Ja, Jesus Christus verband also den Gerichtstag mit der Auferstehung. Und der Gerichtstag ist mit Jesus Tausendjahrschaft verbunden, die nach Harmagedon, dem großen Tag Jehovas, beginnt. Und wir sollen nicht meinen, der Tag sei auf 24 Stunden begrenzt. Denn aus Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 geht hervor, dass diejenigen, die mit Jesus herrschen und regieren, es für 1000 Jahre tun werden. Somit ist der Gerichtstag also ein Tag von 1000 Jahren. Ja, nun fragt man sich ja vielleicht, warum so lange? 1000 Jahre. Die Antwort hat damit zu tun, wie die Toten gerichtet werden. Ja, was bedeuten denn die Worte, die wir in Johannes Kapitel 5, Vers 28 und 29 lesen möchten? Johannes Kapitel 5, Vers 28 und 29. Wo es heißt, wundert euch nicht darüber, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gedächtnisgrüften sind, seine Stimme hören und herauskommen werden, die, welche Gutes getan haben, zu einer Auferstehung des Lebens, die, welche Schlechtes getrieben haben, zu einer Auferstehung des Gerichts. Diese Worte Jesu müssen wir nun im Lichte dessen verstehen, was er später den Johannes offenbarte. Und das können wir in Offenbarung Kapitel 20 nachlesen. Offenbarung Kapitel 20. Und hier sind es die Verse 12 und 13. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, und Buchrollen wurden geöffnet. Aber eine andere Buchrolle wurde geöffnet, es ist die Buchrolle des Lebens. Und die Toten wurden nach den Dingen gerichtet, die in den Buchrollen geschrieben sind, gemäß ihren Taten. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden als Einzelne gerichtet gemäß ihren Taten. Ja, also sowohl die vorher Gutes taten, als auch die vorher Schlechtes trieben, werden als Einzelne gerichtet gemäß ihren Taten. Ja, gemäß welchen Taten denn nun? Wollte man behaupten, jemand werde aufgrund der Taten gerichtet, die er in seinem früheren Leben verübte, würde man hier in Widerspruch mit Römer Kapitel 6, Vers 7 kommen. Das lasst uns bitte auch noch nachlesen. Römer Kapitel 6, Vers 7. Denn hier heißt es ganz klar, denn wer gestorben ist, ist von seiner Sünde freigesprochen. Es wäre auch unvernünftig, Personen aufzuerwecken, nur um sie wieder zu vernichten. Das Richten betrifft also ihre Taten nach der Auferstehung. Und somit werden am Gerichtstag nicht nur die auferweckten Toten gerichtet, sondern auch die Lebenden, die Hamagedon überleben werden, sowie die Kinder, die sie haben mögen, werden gerichtet werden. Und Johannes sah ja in eine Vision, wie sie gerichtet werden, denn er schrieb ja, und Buchrollen wurden geöffnet und die Toten wurden nach den Dingen gerichtet, die in den Buchrollen geschrieben sind, gemäß ihren Taten. Also neue Buchrollen bilden hier die Grundlage für das Gericht und diese Buchrollen werden während des Gerichtstages geöffnet. Das erklärt, warum der Gerichtstag sich über eine lange Zeitspanne erstrecken muss. Was stellen die Buchrollen dar? Ja, wahrscheinlich werden sie etwas Zusätzliches zur gegenwärtigen Bibel sein. Es sind inspirierte Schriften oder Bücher, die Gottes Gesetze und Richtlinien enthalten. Und durch das Lesen dieser Buchrollen werden alle Menschen auf der Erde Gottes Willen kennenlernen. Dann auf der Grundlage der in diesen Buchrollen enthaltenen Gesetze und Richtlinien wird jeder auf die Erde gerichtet werden. Den Menschen, die diesen Gesetzen gehorchen, wird der Nutzen des Losgottsopfers Christi zuteil. Ja, und sie werden allmählich zur Vollkommenheit heranwachsen. Wie das Urteil also ausfällt, hängt von unserem Lebenswandel während des Gerichtstages ab. Viele Auferstandenen werden sich an der göttlichen Anweisung halten, die übrigen werden sie ablehnen. Und aus Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 geht hier vor, dass diejenigen, die rebellieren, vernichtet werden müssen. Am Ende des tausendjährigen Gerichtstags wird sich also niemand mehr auf der Erde in einem sterbenden Zustand befinden. Alle werden wir in dem gleichen Zustand sein wie Adam und Eva im Garten Eden. Und auch die ganze Erde wird wieder den Garten Eden ähneln. Ja, sie wird ein Paradies sein. Die vollkommene Menschheit wird nur auch keinen hohen Priester, ist die Stellung, die Jesus einnahm, mehr benötigen, der für sie bei Gott Fürsprache einlegt. Denn alle Spuren adamischer Sünde werden beseitigt sein. Und der letzte Feind, der Tod, ist zunichte gemacht worden. Christi Königreich wird Gottes Vorsatz, eine Welt mit einer einzigen Regierung zu schaffen, verwirklicht haben. Was wird dann geschehen? Ja, dann ist es soweit, dass Jesus Christus seinen Vater und Gott das Königreich übergibt. Das kann man in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 22 bis 26 entnehmen. Nun ist eine Zeit für eine Schlussprüfung gekommen. Wird nun die zur Vollkommenheit gebrachte Menschheit im Gegensatz zu den ersten Menschenpaaren Eden ihre Lauterkeit gegenüber Gott bewahren? Denn sobald die 1000 Jahre zu Ende sind, wird Satan aus seinem Gefängnis befreit, wo er zu Beginn der 1000-Jahre-Herrschaft durch Jesus eingesperrt wurde, wird also losgelassen. Das kann man Offenbarung Kapitel 20 entnehmen. Und welchen Erfolg wird nun Satan bei seinem letzten Versuch haben? Alles wird von unserer Liebe zu Jehova abhängen. Und darin liegt eine großartige, befreiende Wahrheit. Jehovas Fähigkeit zu lieben ist grenzenlos. Und wir alle, wir sind in seinem Bilde geschaffen worden. Wir können es also erwählen, Jehova zu lieben. Und darin liegt der Schlüssel zu unserer Zukunft. Nicht in unserer Vergangenheit, auch nicht in anerzogenen Charakterfehlern oder nicht in unserer ererbten Neigung, falsch zu handeln, sondern in dieser Liebe. Liebe zu Jehova Gott ist das, was Adam und Eva benötigt hätten, um im Garten Eden treu zu bleiben. Und Liebe zu Jehova Gott ist das, was wir brauchen, um Hamagedon zu überleben und am Ende der 1000-Jahre-Herrschaft die Schlussprüfung zu bestehen. Und jeder Einzelne von uns, ungeachtet seinen Umständen, kann solche Liebe entwickeln. Und darum wollen wir fest entschlossen sein, Jehova zu lieben und das bis in alle Ewigkeit. Warum können wir nun den Gerichtstag hoffnungsvoll erwarten? Ja, der Gerichtstag ebenso wie der kommende Tag des Gerichts sollten am gegenwärtigen bösen System sollten uns also Hoffnung einflößen und keine Furcht. Und dazu möchten wir eine Aussage betrachten, die der Apostel Paulus in Philipperbrief schrieb, Philipper Kapitel 2, Verse 12 und 13. Philipper Kapitel 2, Verse 12 und 13. Darum, meine Geliebten, fahrt fort in der Weise, wie ihr alle Zeit gehorcht habt, nicht nur während meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel bereitwilliger während meiner Abwesenheit, mit Furcht und Zittern eure eigene Rettung zu bewirken. Denn Gott ist es, der um seines Wohlgefallen Willens beides in euch wirkt, das Wollen und das Handeln. Das hier mit Bewirken wiedergegebene griechische Wort im Urtext drückt aus, dass etwas vollendet zum Abschluss gebracht wird. Und somit ist niemand von uns zum Scheitern oder Aufgeben verurteilt. Jehova Gott muss zuversichtlich sein, dass wir das Werk vollenden können, das er uns aufgetragen hat, das Werk, das zu unserer Rettung führt. Sonst hätte er den Paulus hier nicht zu einer solchen Aussage inspiriert. Aber wie kann uns das gelingen? Nicht durch unsere eigene Kraft. Wären wir aus eigener Kraft stark genug, bestände keine Notwendigkeit zu Furcht und Zittern. Nein, Jehova Gott ist es, der uns in uns wirkt. Ja, der seinen Heiligen Geist, seine wirksame Kraft in unseren Sinn und in unseren Herzen wirken lässt. Ja, als Hilfe für das Wollen und das Handeln. Ja, wenn er uns eher so liebevoll hilft, gibt es da irgendeinen Grund, weshalb wir nicht die richtige Entscheidung im Leben treffen sollten und danach leben? Für die Treuen wird der Gerichtstag eine herrliche Zeit sein. Wir werden Hindernisse zu überwinden haben, vielleicht weil wir ein Leben lang schlechten Gewohnheiten gepflegt haben oder schädlichen Einflüssen ausgesetzt waren, ja, die unser Denken verdrehen können. Doch mit der Hilfe des Geistes, also der Kraft Jehovas, kann es uns gelingen, solche Hindernisse zu überwinden. Paulus schrieb an den Christen und Korinth, dass Gottes Wort machtvoll ist, um selbst die stärksten Verschanzungen umzustoßen. Ja, Jehova kann uns sogar helfen, uns radikal zu ändern. Denn sein Wort fordert uns auf, die alte Persönlichkeit abzulegen und die neue Persönlichkeit anzuziehen, ja, die nach Gottes Willen in wahrer Gerechtigkeit und Loyalität geschaffen worden ist. Kann uns Jehovas Geist wirklich helfen, solche Änderungen in uns vorzunehmen? Na, ganz bestimmt. Denn Gottes Geist bringt Frucht in uns hervor, hervorragende Eigenschaften, die jeder von uns pflegen möchte. Und die lasst uns in Galater nachlesen. Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Andererseits ist die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glauben, Milde, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ja, und die größte davon ist die Liebe. Denken wir auch daran, dass wir die Hoffnung, die wir haben, dass es für die Hoffnung mit einer höchsten Gewähr verbunden ist. Und da lasst uns als letzte Bibelstelle noch einmal Apostelgeschichte Kapitel 17 aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 17 und jetzt hier nochmal den Vers 31 lesen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die bewohnte Erde in Gerechtigkeit richten will, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen Menschen eine Gewähr dafür gegeben, indem er ihn von den Toten zur Auferstehung gebracht hat. Ja, wie wichtig ist es doch also, dass wir alle fest entschlossen sind, an diesem Tag am Leben zu sein.
Vielen Dank, Bruder Hampinker, für die Beantwortung, ob der Gerichtstag für uns ein Anlass zu Furcht oder Hoffnung ist. Und gern laden wir auch nächste Woche wieder zu einem anderen Thema ein, nämlich in welchem Ruf stehen wir bei Gott? Zur selben Zeit und zur selben Stelle hier in diesem Saal. Jetzt freuen wir uns schon auf das Wachtumstudium und dazu wird der Bruder Ciamis überleiten.